Hallo, Dodo hier. Ich habe mir noch ein paar Gedanken über die Beschwörungszauber, die Bestia oder Summons in Final Fantasy gemacht und will euch diese Recherche natürlich nicht vorenthalten, also nehme ich hier kurz ein Bonuslevel auf. Zu unserer Folge zu Final Fantasy 16 hat es in dem Moment nicht mehr so richtig reingepasst, deswegen lagern wir das jetzt einfach aus und releasen es so. Erstmal vorab, natürlich werden hier jetzt zu Teil 3 der Final Fantasy Reihe bis inklusive Teil 16 ein paar Spoiler fallen. Dementsprechend ist die Folge wahrscheinlich nur was für Serienveteranen, die auch alle Teile gespielt haben oder sich zumindest oder zumindest okay damit sind, wenn sie hier ein paar Spoiler kriegen. Das nur einmal vorab gesagt. So, was sind jetzt also diese Beschwörungszauber in Final Fantasy? Generell ist es ein wiederkehrendes Element, das sich durch so ziemlich die ganze Serie zieht, angefangen beim dritten Teil. Im Original heißen sie immer Genju, was wörtlich übersetzt so viel wie Phantombestie bedeutet. In den deutschen und englischen Übersetzungen wird es da ein bisschen komplizierter, da heißen sie nämlich immer ein bisschen anders. Ob das jetzt Bestia oder Esper oder Icons oder Eidolons oder was auch immer sind. Da wird munter im Vokabular durcheinander gemixt. Ich versuche da im Verlauf dieser Folge auch so ein bisschen drauf einzugehen. Im Generellen teilen sich die Beschwörungen aber immer das gleiche Grundkonzept. Wir beschwören sie, um Schaden anzurichten, um den Gegner zu debuffen, um unsere Party zu buffen oder zu heilen. Also in den allermeisten Fällen, um direkt auf den Kampf Einfluss zu nehmen. Dabei tauchen viele von diesen Beschwörungen immer wieder über die ganze Reihe auf. Wir treffen zum Beispiel Bahamut, Shiva, Odin, Ifrit in fast allen Teilen. Es gibt aber auch Beispiele wie Yojimbo oder Unicorn, die nur in einem Teil auftreten können. An den Namen merkt man jetzt natürlich schon, wir haben es hier mit mythologischen Kreaturen und Göttern aus unserer Echtwelt zu tun. Teilweise ergänzt durch komplett eigene Erfindungen wie Valfaris, der ist eine eigene Kreation, oder eben auch Serienlieblinge, die dann später im Verlauf der Serie in Summons umgewandelt werden. Da haben wir wiederkehrende Final Fantasy Classics wie den Chocobo, den Kaktor oder den Mok. Das im Hinterkopf bin ich die ganze Final Fantasy Reihe einmal durchgegangen und habe mir mal ein paar Gedanken gemacht zum Einsatz der Bestia in den einzelnen Teilen. Darauf bin ich irgendwie so bei so einem typischen Duschgedanken gekommen, während ich drüber nachgedacht habe bei unserer Final Fantasy 16 Recherche, wie die sogenannten Icons, wie sie hier heißen, die Beschwörungen in Final Fantasy 16 eigentlich eingesetzt werden und ob da vielleicht eine zweite oder gar dritte Ebene dahinter steckt, weil mir irgendwie so aufgefallen ist, dass doch über den Verlauf der Final Fantasy Reihe diese Beschwörungen immer mal wieder als so eine Gesellschaftskritik angebracht werden. Und das hat mir bei 16 eben leider gefehlt. Aber fangen wir mal vorne an. Bei Final Fantasy 3 werden die Bestia zum ersten Mal beschworen. Wir können sie mit einem Job als Hilfsmittel im Kampf einsetzen. Es wird irgendwo zwischendurch mal gesagt, die kommen aus einer anderen Welt, nur um uns zu helfen. Und das ist dann im Prinzip auch schon alles. Also da wird hier nicht viel Tiefe rein investiert, noch im dritten Teil. Im vierten Teil wird es dann ein bisschen mehr zur Story. Da haben wir den Charakter Rydia, den wir auch spielen können. Und die ist eine Beschwörerin des sogenannten Alten Volkes. Die leben in so einem Beschwörerdorf, wo das irgendwie mehrere Leute können. Und da geht es schon los, dass es so ein bisschen, ja, dass es als Bedrohung wahrgenommen wird. Und ohne es zu wissen, sorgen wir auch dafür, dass da in diesem Dorf ein großes Unglück passiert und Rydia sozusagen die letzte Überlebende ist. Also da will eine große Macht quasi verhindern, dass andere Parteien, die eventuell politisch anders drauf sind, diese Macht der Beschwörung eben gegen sie verwenden und holen dazu so einen Erstschlag aus. Und das ist quasi so das erste Mal in der Reihe dann im vierten Teil, dass das auch thematisiert wird, dass es eben thematisiert wird, dass diese Beschwörung eine große Macht hat und von der vielleicht sogar eine Gefahr ausgeht. Und ich meine, das sehen wir ja auch in den Angriffen. Die Angriffe sind serientypisch, ja, vergleichbar mit Magie. Also ob ich jetzt Feuer, Feuerer etc. caste oder eine Beschwörung mache, kommt am Ende wahrscheinlich in etwa aufs Gleiche hinaus. Die Beschwörung hat natürlich einen deutlich höheren Einschlag, einen deutlich höheren Schaden und sieht natürlich auch cooler aus. Irgendwie hat es halt einen ganz anderen Flair, ob ich jetzt Ifrit beschwöre und der meinen Feuerzauber macht oder ob ich selber das Feuer ausführe. Meist kosten die Attacken dann halt ein bisschen mehr MP und machen ein bisschen mehr Umf. Und genauso ist es halt auch in Teil 4 und vor allem auch in Teil 5 dann wieder. Hier wird sich aus der Story um die Bestia zurückgezogen. Da sind es eben wirklich nur wieder so Angriffe, die wir benutzen, wie in Teil 3 auch. In Teil 6 sind die Summons, die dann hier Esper genannt werden, dann tatsächlich ein super, super wichtiger Teil der Geschichte. Die werden hier als menschenähnlich dargestellt, werden aber total instrumentalisiert, denn wenn sie sterben, verwandeln sie sich in so einen Kristall und diese Kristalle haben eine irrsinnige Macht und da ist quasi das gesamte Imperium und das und da sind quasi alle namhaften Spieler des Final Fantasy VI Politkosmos hinterher. Diese Esper werden also gegen ihren Willen benutzt und werden aber gleichzeitig auch irgendwie als anders und abartig eingestuft, aber ihren Nutzen nimmt man dann trotzdem sehr gerne mit und das ist halt immer wieder im Spiel als Faschismuskritik angesetzt und funktioniert als diese auch hervorragend gut. Also hier wird aus diesem doppelten Boden, den ich angeführt habe, halt richtig was geschöpft. Also dass diese Beschwörungszauber eben nicht nur Zauber sind, die ein bisschen Schaden machen oder uns mal buffen, sondern dass sie eben in der Spielwelt fest verankert sind und ein großer Teil dieser Geschichte auch sind und dabei eben eine gewisse Gesellschaftskritik zulassen hier im sechsten Teil. Das wurde in Final Fantasy VII dann wieder ein bisschen zurückgenommen. Da heißt es, okay, diese Beschwörungen, die kommen aus dem Lebensstrom. Wir lernen ja, dass Materia in Teil 7 generell so Makroenergie ist, die sich da irgendwie rausbündelt und die können wir anlegen. Und da wird nicht weiter thematisiert, warum denn jetzt die eine Materia dafür sorgt, dass wir Phönix beschwören können oder die Ritter der Tafelrunde. Und eine andere sorgt dafür, dass wir unseren Heilungszauber auf die ganze Gruppe machen können. So, das wird irgendwie im gleichen Abwasch abgefrühstückt und das wird hier so ein bisschen übersprungen. Aber in Teil 8 wird es dann wieder aufgenommen. Hier reden wir von Guardian Forces, den sogenannten GFs. Und das sind eben mächtige Verbündete, die den Menschen im Kampf zur Seite stehen. Die werden hier prominenter als in den anderen Final Fantasies durchbeschworen. Da haben wir so einen richtigen Ladebalken. Und dann haben wir noch mal eine Wartezeit sozusagen, während die Animation abspielt. Klar, in Final Fantasy VII hatten wir auch schon irrsinnig lange Animationen, gerade die Ritter der Tafelrunde, die angesprochenen, die geht, glaube ich, fast eine Minute, wenn man die beschwört. Aber in Final Fantasy VIII gehört das so ein bisschen dann auch mit dazu zum Gameplay, dass wir die Guardian Forces beschwören und dann relativ schnell auch lernen, in dieser Beschwörungssequenz nochmal Viereck zu mashen im richtigen Moment, um den Schaden zu erhöhen. Und da sind sie eben sehr, sehr prominent, auch im Kampf und auch in der Screentime sozusagen. Also da wird ein großer Wert drauf gelegt, dass man sieht, okay, die sind hier wirklich der Grund, warum wir überhaupt gegen die ganzen Monster bestehen und kämpfen können. In der Mitte des Spiels geht es dann los, dass man so ein bisschen den doppelten Wert dieser GFs kennenlernt. Und auch hier wird wieder eine Gesellschaftskritik angesetzt, denn je mehr wir uns auf diese starken Waffen verlassen, desto mehr vergessen wir, wer wir sind und verlieren unsere Erinnerung und eventuell vielleicht sogar unsere Menschlichkeit. Also hier wird natürlich in Final Fantasy VIII nur kritisiert, dass es so eine Art Amnesie auslöst, wenn wir zu viel mit den GFs hantieren. Unsere Charaktere machen das im Spielverlauf alle und ich glaube, so nach zwei Dritteln oder so stellen wir fest, ey, wir können uns an unsere, nicht mal an unsere Eltern und unsere Kindheit erinnern. Wir stehen dann irgendwie in dem gleichen Waisenhaus und merken, boah, Moment, hier ist irgendwas, aber das ist alles aus unseren Köpfen verschwunden. Wir haben das alles quasi überschrieben in unserem Machthunger nach den GFs. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Art, damit umzugehen. Also dadurch kriegt das halt so eine richtige Tiefe, dass wir hier die ganze Zeit quasi im Kampf unsere GFs losfeuern, aber dann auch mal merken, ey, wir bezahlen dafür einen Preis. Final Fantasy IX macht es auch wieder sehr gut mit der Gesellschaftskritik. Hier sind die Beschwörungen Massenvernichtungswaffen, die wir auch in Echtzeit erleben und von denen das Spiel uns sehr, sehr schnell klar macht, ey, diese Macht ist zu groß, die wird korrumpieren. Alle, die in Berührung kommen mit so einer krassen Beschwörungsmagie, die werden die auch benutzen und die werden die auch gegen Zivilbevölkerung einsetzen. Das sehen wir, wenn Atmos Lindblum angreift oder auch wenn Clara zerstört wird. Die Waffen werden eingesetzt und das ist natürlich hier ähnlich wie so eine Atomwaffe zu sehen, die eben zwischen Militär und Zivilbevölkerung und teilweise auch zwischen Freund und Feind nicht mehr unterscheidet. Und da geht es natürlich hier darum, diese Waffen irgendwie einzudämmen und vor allem ihre Benutzung einzudämmen, weil sie eben einfach nur wahnsinniges Leid über die Welt bringen. Und da sitzt halt diese Atomwaffenkritik und Waffenkritik allgemein super fest im Sattel. Also das macht Final Fantasy IX hier in dem Moment eben anhand auch wieder dieser Beschwörungszauber ganz eindeutig und greifbar. Bei Final Fantasy X müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Da sind die Bestia quasi Mementos an so eine alte Welt. Also das ist super schwer, Final Fantasy X schnell zusammenzufassen, weil es eben so viele Story-Ebenen gibt in diesem Spiel. Aber bevor die Summoner von den Maschinen von Bevel besiegt wurden in dieser Welt, haben sie sich ja geopfert, um diesen religiösen Zyklus aufrechtzuerhalten. Das, was wir in der Traumversion von Zenneken zum Beispiel sehen, während ja das eigentliche Zenneken schon in Schutt und Asche liegt. Und eben Teil dieser alten, ja, idealisierten Vergangenheit sind eben auch die Beschwörungszauber. Am Ende müssen wir uns ja von denen trennen in dieser wahnsinnig starken Szene, wo wir unsere eigenen Summons bekämpfen müssen. Das ist halt hier eine krasse Kritik an diesem religiösen, wir machen das so, weil wir haben es schon immer so gemacht und wir wünschen uns die gute alte Zeit zurück, Konservatismus, die auch super gut funktioniert. Also auch hier klasse umgesetzt für mich. Da könnte man jetzt wahrscheinlich noch einen eigenen Podcast drüber machen und das stundenlang abhandeln, aber ich versuche das mal so stehen zu lassen. Ich hoffe, es ist nicht zu unverständlich. Wie gesagt, Final Fantasy X ist eine sehr verworrene Geschichte, die verstanden werden muss. In Final Fantasy XII, ja gut, 11 skippen wir, ist ein MMO, da haben wir es halt als Angriffe. In Final Fantasy XII haben wir die Summons dann wieder etwas simpler. Da sind sie quasi einfach verbannte alte Götterrebellen. Die Menschen können diese Summons benutzen, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und ihr Schicksal zu verändern. Das ist eine recht simple Religionskritik, wenn man es jetzt mal mit Final Fantasy X vergleicht, aber auch die funktioniert, sage ich mal. Final Fantasy XIV, klar, ist das nächste MMO, das können wir auslassen. In Final Fantasy XV haben wir die Summons dann als sogenannte Astrals vertreten. Das sind riesige Götter mit einem eigenen Willen, mit denen wir als Menschen quasi gar nicht kommunizieren können. Das geht über so Messenger und wir können sie quasi bitten, aber wir können sie nie wirklich kontrollieren. Und wenn sie auftauchen, setzen sie Zerstörung frei. Und das ist natürlich auch irgendwie wieder so eine Art Religionskritik, aber ich glaube, auch da kann man wieder eine Massenvernichtungswaffenkritik drin lesen. Da geht das so ein bisschen hin und her, wird aber vom Spiel selbst halt so wenig thematisiert, dass man da durchaus einen eigenen Deutungshorizont noch hat. Also da kann man sich ein bisschen mehr drin vertiefen, das ist nicht so vorgegeben. Da kann man sich quasi seine Geschmacksrichtung der Sozialkritik hier aussuchen, was ja auch mal okay ist. Tja, und dann kommt irgendwie Final Fantasy XVI um die Ecke und hat so Szenen, wo irgendwie meine Bahamut-Actionfigur gegen deine Odin-Actionfigur kämpft und irgendwie diese Icons überhaupt nicht so richtig funktionieren wollen. Wir haben da in der Folge ja ausgiebig drüber geredet, dass man zwischendurch überhaupt nicht richtig versteht, wer kann eigentlich das Icon rufen und wann kann der Dominant das rufen und wann kann der Dominant dieses Icon kontrollieren und wann eben nicht und wer benutzt die zu welchem Hintergrund. Und am Ende bleibt das halt alles irgendwie so halb beantwortet und fad in der Luft stehen. Und es ergibt sich auch bei mehrfachem Nachdenken irgendwie keine doppelte Deutbarkeit dieser ganzen Bestia-Geschichte in diesem Teil, dieser Icon-Geschichte. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, weil ich ja nun gerade irgendwie schon seit 10 Minuten drüber rede, wie interessant das umgesetzt wurde in alten Final Fantasy-Teilen oft. Und hier irgendwie gar nicht so richtig. Also diese ganze Icon-Geschichte ist am Ende dann einfach nur so ein Testszenario von Ultima, um den wahren Mythos zu finden. Und das ist ziemlich, ziemlich lahm, finde ich. Also hat mir dann doch nicht so gut gefallen und ich hoffe wirklich, dass es in den weiteren Final Fantasies, die jetzt noch auf uns zukommen werden, irgendwie wieder eine größere Rolle spielt und eine größere, ja, Kritik, Gesellschaftskritik widerspiegelt, die man sich da reinlesen kann. Weil bei 16 hat es jetzt bei mir nicht geklappt. Ja, und okay, den aufmerksamen Zuhörern wird natürlich aufgefallen sein, ich habe Final Fantasy 13 ausgelassen, aber darüber will ich mich jetzt mit seinen komischen Autos und großbusigen Motorrädern nicht schon wieder lustig machen. Das kann in der Ecke sitzen bleiben und Bastelkleber mit der Gabel essen. Als Bonus hätte ich vielleicht noch Kingdom Hearts positiv in den Ring zu werfen. Das ist ja der Mix aus Final Fantasy und Disney. Und da sind die Beschwörungen positiv zu erwähnen, weil die eine schöne Hintergrundgeschichte haben. In Kingdom Hearts geht es ja darum, dass jeder Disney-Film quasi seine eigene Welt ist. Und die müssen voneinander getrennt sein, weil sonst passieren irgendwie schlimme Dinge. Und ein paar von diesen Welten sind schon verschwunden. Aber einzelne Disney-Charaktere, ich glaube Dumbo im ersten Teil zum Beispiel, sind dann so stark und so tolle Charaktere, dass sie auch ohne ihre Welt bestehen können, solange wir uns nur an sie erinnern. Und das hat ja irgendwie, das hat ja einen netten Touch. So sind Disney-Filme ja wirklich dann auf eine metaphorische Art. Also wir erinnern uns vielleicht an Dumbo, weil wir da gute Erinnerungen dran haben und dann besteht er in unserer Wahrnehmung auch ohne seinen Film, an den wir uns natürlich überhaupt nicht mehr erinnern in dem Moment, wenn wir den das letzte Mal vor 30 Jahren geschaut haben. Das fand ich hier ein tolles Stilmittel. Und einige Millionen Dollar später haben sie das dann leider halt voll vor die Wand gefahren und in Teil 3 beschwören wir dann stattdessen Disneyland-Karusselle. Also das ist ja wirklich, das ist eine ganz schöne Fallhöhe. Aber das zeigt natürlich auch irgendwie, wo Square Enix gerade steht. Also sowohl mit Final Fantasy als auch mit Kingdom Hearts, fürchte ich. Und das lässt mich jetzt wirklich nur noch zu dem Schluss kommen, dass ich eben einfach große Hoffnung habe, dass man da wieder zu Final Fantasy 9 zurückgeht, so eine Waffenkritik reinbringt, zu Final Fantasy 10 zurückgeht und eine Religionskritik reinbringt, zu Final Fantasy 6 zurückgeht und dieses ganze, wie gehen wir eigentlich mit Mitmenschen um und was ist deren Wert, Ding wieder reinbringt. So, das hätte ich durchaus gerne dann auch wieder in Final Fantasy 17 und das können wir hier nach unserer großen Final Fantasy Folge vielleicht einfach nochmal im Nachhinein mit auf die Wunschliste nehmen. Weiß nicht mehr, ob ich das auch in der Folge gesagt habe. Hört die auf jeden Fall. Da haben wir einen tollen Gast dabei und reden sehr, sehr lange über den 16. Teil. Lasst uns da gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich wollte euch diese Duschgedanken über die Final Fantasy Reihe und vor allem die Beschwörungszauber in Final Fantasy nicht vorenthalten und bin gespannt, wie es da weitergeht und was wir da in anderen Teilen noch erleben können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.